Deutschlandfunk. Der Tag.
Ist die Brandmauer zur AfD in Thüringen doch nur in Wirklichkeit ein Vorhang, den man nach Belieben auf- und zuziehen kann? Diese Debatte wird wieder einmal geführt, seit gestern, seitdem CDU und FDP mit Hilfe der AfD die Grunderwerbssteuer gesenkt haben in Thüringen. Ist das jetzt der Dammbruch, wie Linke, Grüne und SPD sagen, oder ist das nicht? Reden wir gleich drüber. Und wir reden über den Iran, denn am 16.09.2022, also vor einem Jahr, wurde Jina Mahsa Amini festgenommen und höchstwahrscheinlich zu Tode misshandelt, weil sie kein Kopftuch trug. Die Folge? Ein Aufstand, der das Mullah-Regime bis heute herausfordert. Wie ist die Lage jetzt? Auch das gleich ein Thema in der Tag an diesem Freitag, den 15. September 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Jinjan Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Dieser Protestruf aus dem Iran geht seit einem Jahr um die Welt, seit die junge kurdische Frau Jina Mahsa Amini von der Sittenpolizei mutmaßlich zu Tode misshandelt wurde, weil sie kein Kopftuch trug. Ein Proteststurm folgte, von Frauen getragen, der das Regime zwischenzeitlich gehörig ins Wanken brachte. Und Karin Sens ist unsere Leiterin des ARD-Studios in Istanbul und damit auch für den Iran zuständig. Und jetzt ist sie in der Leitung. Hallo Karin.
Hallo.
Karin, du konntest im Sommer das letzte Mal in den Iran reisen. Gar nicht so leicht, ne? Weil man dafür immer eine Akkreditierung des Regimes braucht, oder?
Genau, man braucht ein Visum und das ist mir praktisch ein Jahr verwehrt worden. Also ich war das letzte Mal davor im Juni 2022 im Iran und dann habe ich immer wieder versucht reinzukommen, aber ich war chancenlos. Man bekommt auch keine Gründe genannt. Aber jetzt dieses Jahr im Juli hat es dann doch wieder geklappt, immerhin für ein paar Tage zumindest.
Okay, das heißt, du hast jetzt diese Zeitspanne von einem Jahr sozusagen gesehen und hast den Vergleich. Wir haben die Proteste den Iran verändert.
Oh, ich war baff erstaunt, als ich da war. Also man hat schon immer wieder mal auch früher Frauen gesehen, denen das Kopftuch runtergerutscht war und die es dann auch unten gelassen haben und nur bei Bedarf wieder hochgezogen. Als ich da im Juli war, da haben viele Frauen demonstrativ das Kopftuch nicht mehr dabei gehabt. Die haben es gar nicht mehr mitgenommen. Ich habe Frauen in kürzeren Röcken im T-Shirt gesehen, Jungs in Shorts und die haben da zusammen auf der Straße getanzt zu Live-Musik. Das wäre vor einem Jahr einfach undenkbar gewesen. Man muss aber auch sagen, das Ganze hat während ich schon da war, einen leichten Dämpfer bekommen, weil die Sittenpolizei, weil angekündigt wurde, dass die Sittenpolizei auf die Straßen zurückkehren sollen. Ich muss sagen, ich habe das so nicht gesehen und ich sehe auch kaum Videos im Netz, wie wir sie von Jina Mahsa Amini kennen, dass man da eben ja gewaltsam, dass die Frauen da in so einen berüchtigten Van der Sittenpolizei gezerrt wurden, sondern das Regime geht jetzt, ja, man muss schon fast sagen, subtiler vor.
Das heißt, subtiler vor, was machen die?
Ja, also Amnesty International beschreibt es eigentlich als Massenüberwachungssystem. Also sprich, es gibt ganz viele Kameras, die aufgestellt sind und Scanner. Wenn also jetzt eine Frau zum Beispiel ohne Kopftuch Auto fährt, dann wird sie da erkannt, bekommt eine SMS aufs Handy. Das Regime selber sagt, 1 Million Frauen seien so verwarnt worden und man hätte auch schon Hunderte an Autos beschlagnahmt. Das ist nämlich dann nach der Verwarnung eine der nächsten Stufen. Und also es läuft eben viel darüber, weniger über wirklich Teams, die draußen auf der Straße sind und die Frauen angehen. Warum? Weil die Frauen eben auch im Lauf dieses Jahres echt Selbstbewusstsein entwickelt haben. Die Frauen, aber auch vor allem diese junge Generation insgesamt und es sich auch eine Solidarität entwickelt hat. Das finde ich sehr bemerkenswert. Wir haben doch immer wieder Videos gesehen, wo Frauen angegangen wurden, auch von diesen anderen Frauen im Jador auf der Straße und dann haben sich ruckzuck Leute solidarisiert, auch Männer, die sich dann eben schützend vor diese Frau ohne Kopftuch gestellt haben. Und diese Videos, die möchte das Regime natürlich auf keinen Fall sehen, denn die stärken natürlich auch die Frauen und diese Generation, die was riskieren möchte, weil sie sieht, hey, wir sind nicht alleine. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt, den das letzte Jahr ergeben hat, dass diese Generation sagt, wir sind nicht alleine mit unseren Wünschen, ein freies und westliches Leben auch zu leben.
Und jetzt kriegen diese Frauen dann diese SMS auf ihr Handy, werden so verwarnt, lassen sie sich dadurch einschüchtern?
Also ein Stück weit glaube ich schon, zumindest das, was ich nach meinem Besuch doch wieder die eine oder andere Frau mal vorsichtshalber wieder ein Kopftuch mitnimmt, es auch aufsetzt, aber man trotzdem in dem Café das Kopftuch wieder absetzt, weil man sagt, hier möchte ich meine Freiheit leben und ich finde es auch bemerkenswert, dass Cafébesitzer, die dann eben sagen, ich darf dich nicht bedienen, da bekomme ich Ärger, die werden dann boykottiert im Zweifelsfall und eben nicht nur von dieser Frau, die das Kopftuch nicht trägt, sondern möglicherweise auch von ihrem Bekanntenkreis oder Taxifahrer, die eine Frau ohne Kopftuch nicht mitnehmen wollen, weil das Regime auch auf sie Druck ausübt, sprich man könnte das Auto verlieren, also auch das könnte beschlagnahmt werden, aber dann steigt die Frau eben wieder aus und im Zweifelsfall wird dann noch übel beschimpft. Das wäre alles früher so eher nicht möglich gewesen, muss man ganz klar sagen.
Und doch hatten wir ja zwischenzeitlich die Hoffnung, vielleicht war ich auch naiv hier in Köln, der Protest könnte das Regime nicht nur ins Wanken bringen, sondern auch zum Fallen. Das hat sich nicht erfüllt. War diese Hoffnung schlicht und ergreifend übertrieben?
Das ist schwer zu sagen, aber Fakt ist, dass das Regime schon eine ganze Weile gebraucht hat, um diese Proteste in den Griff zu bekommen. Die haben sich ja wirklich über Monate gezogen, waren breit im ganzen Land und erst als diese öffentlichen Hinrichtungen zur Jahreswende waren, im Mai gab es auch nochmal Hinrichtungen, insgesamt sind 7 Demonstranten hingerichtet worden, dann hat man wirklich diese Proteste ersticken können, aber auch natürlich durch die Brutalität der Einsatzkräfte auf den Straßen. Auf der anderen Seite hat das wahrscheinlich auch das Regime sogar jetzt ein Stück weit gestärkt, weil es eben diese Proteste in den Griff bekommen hat. Was das Regime auch gestärkt hat, ist, glaube ich, die außenpolitische Situation. Die darf man nicht vergessen. Es ist so, dass der Iran jetzt wieder auf Annäherungskurs mit seinem Rivalen in der Region Saudi-Arabien ist. Dann ist der Iran in die Gruppe der BRICS-Staaten aufgenommen worden und die USA, das spielt sich ja auch keine unwesentliche Rolle, ist ja gerade dabei, einen Gefangenenaustausch mit dem Iran anzubahnen und da sollen in diesem Rahmen auch nochmal 6 Milliarden Dollar eingefrorenes Vermögen des Iran freigegeben werden. Das stärkt den Iran eben auch innenpolitisch, weil er das Geld, auch wenn es eigentlich anders ausgemacht war, möglicherweise, sagen Experten, einfach dafür verwenden wird, ja, dass man Lebensmittelpreise vielleicht wieder ein bisschen drücken kann. Und dann ist die Demonstrationsbereitschaft bei vielen vielleicht auch wieder ein bisschen geringer, wenn die Probleme im Alltag nicht so groß sind, zumindest bei einem Teil der Menschen, die da auf die Straße gehen, aber sicher nicht bei allen.
Und dass sich dann möglicherweise das Regime denkt, beziehungsweise dass es dann vielleicht ja auch sogar so ist, dass sich das Regime im Fall der Fälle eben auf China und auf Russland verlassen kann, sollte es da wirklich tatsächlich zu einer Revolution kommen?
Also das ist, China ist ja nicht unbedingt jemand, der sich jetzt innenpolitisch im Iran engagiert. Man engagiert sich wirtschaftlich. Russland, da gibt es eine Militärkooperation. Aber ob man sich tatsächlich auch innenpolitisch einmischen würde, da würde ich mal vorsichtig ein Fragezeichen machen. Und ich habe zwar gesagt, was das Regime gestärkt hat, aber wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich ihm auch bewusst geworden ist, dass da eine Generation ranwächst, eine junge Generation. Wir haben ja wirklich extrem junge Leute bei diesen Protesten auf der Straße gehabt, die bereit ist, was zu riskieren, um eben ihr freies Leben zu leben. Und da ist einfach eine Menge Druck im Kessel und wir wissen nicht, wann sich der möglicherweise auch wieder entlädt. Also ist es vielleicht morgen beim Jahrestag des Todes von Jina Mahsa Amini oder wird es bei einer anderen Gelegenheit sein? Aber das Regime ist sich dessen sehr bewusst und versucht eben auch gerade deswegen zu vermeiden, dass es möglicherweise morgen eben zu größeren Protesten wiederkommen könnte.
Ist diese junge Generation, die du angesprochen hast, enttäuscht von der Passivität des Westens?
Es ist insgesamt enttäuscht, dass es nicht zum Erfolg gekommen ist. Ich glaube, die Hoffnung war schon riesengroß. Wir haben mit einer jungen Aktivistin in Teheran gesprochen und die hat gesagt, sie hat eigentlich, alle haben zusammen in diesem Gemeinschaftsgefühl auf ein Ziel hingearbeitet, dass dieses Regime abtreten muss, dass sich der Iran modernisiert, dass sie eben auch in Freiheit dort leben können und dass das jetzt sozusagen in diesem revolutionären Prozess, wie es Experten nennen, nicht geklappt hat, das hat sie maßlos enttäuscht und trotzdem sagt sie, will sie morgen auf die Straße gehen, weil sie eigentlich einfach nicht die große Angst hat. Sie hat Angst, aber sie hält offensichtlich diese Angst im Griff. Und spannend finde ich auch, dass ihre Mutter sie mehr oder weniger sogar noch ermuntert hat, auf die Straße zu gehen, obwohl die Mutter streng religiös ist. Also es gesellen sich eben auch solche Leute zu den Protesten, nicht unbedingt auf die Straße, aber unterstützend zu den Protesten dazu, weil sie einfach dieses Regime an sich nicht mehr tragen wollen. Und ich glaube, da spielt die Religion eine sehr untergeordnete Rolle.
Also ist es noch nicht vorbei?
Es ist noch nicht vorbei. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser revolutionäre Prozess gerade eine Pause eingelegt hat, um Luft zu holen. Aber wie gesagt, die Frage, wann sozusagen sich die Kräfte auch wieder gesammelt haben und wann der Druck eben auch so groß sein wird innerhalb dieser Bewegung, die sich da gebildet hat, dass sie eben wieder auf die Straße gehen, wissentlich, dass sie eben sehr viel Gewalt riskieren, Hinrichtungen riskieren. Das ist wirklich nochmal die Frage, wann es tatsächlich wieder zu so einem Momentum kommen wird.
Karin, wie immer hochspannend, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Ich danke dir.
Und damit, meine Damen und Herren, ist der Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung angenommen.
Wir arbeiten nicht zusammen mit dieser rechtsextremen Truppe um Björn Höcke. Das Wesentliche ist aber, wir kümmern uns um die Themen der Menschen in diesem Land.
Es war klar, dass dieser Antrag irgendwann zur Abstimmung stehen würde und es wäre Aufgabe der Parteien und Fraktionen der Minderheitsregierung gewesen, hier mit der CDU in konstruktive Gespräche zu kommen. Das hat man nicht getan und das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde, das ist alles sehr unglücklich.
Wenn wir den heutigen Tag Revue passieren lassen, muss ich davon ausgehen, dass das in meinem parlamentarischen Leben, und das ist ein ziemlich langes, der schwärzeste Tag aller Tage ist.
Thüringer Politik in a nutshell. Kurz zusammengefasst, Mario Vogt, CDU-Fraktionschef, und Karin Prien, CDU-Vizepräsidentin, und Bodo Ramelow, linker Ministerpräsident, hier bei uns im Deutschlandfunk waren das. Vollkommen klar, es gibt wieder Redebedarf. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Erfurt, muss ran. Hallo Henry.
Hallo.
Ist bei dir in Thüringen wieder Brandmaueralarm?
Definitiv. Also wir hatten das ja schon öfter mal und die Brandmauer wird immer mal wieder beschossen. Es ist schon mal ein Gesetz verabschiedet worden von CDU, FDP und AfD gemeinsam. Das war allerdings nicht so relevant. Da ging es um eine kleinere Sache bei Spielsalons. Aber hier geht es ja dann wirklich um den Haushalt. Hier geht es um den Eingriff in das, was das Parlament wirklich ausmacht. Also diese Haushaltshoheit zu bestimmen, wofür das Geld im Land ausgegeben wird. Es geht um etwa 40 Millionen pro Jahr. Und da wird dann schon deutlich, dass der AfD hier erstmals wirklich auch in diesen Dingen Gestaltungsmacht eingeräumt wurde.
Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf den konkreten Fall. Also die CDU wollte die Grunderwerbsteuer absenken auf 5%. Will sie schon lange, ne? Also das ist schon...
Das will sie schon seit langem. Also die Rot-Rot-Grün hatte, ich glaube 2017, die Grunderwerbsteuer massiv erhöht auf 6,5%. Einzige Begründung war, dass sie Geld für den Haushalt brauchen und dass man es von denen, die sich ein Haus leisten können, auch nehmen könne, weil die ohnehin dann genug Geld hätten. Und FDP und auch CDU wollten das schon lange senken. Auch die AfD war dran, hat vor zwei Jahren schon mal einen Gesetzentwurf eingebracht zur Senkung der Grunderwerbsteuer, das hat damals die CDU auch mit abgelehnt, gemeinsam mit Rot-Rot-Grün. Und nun kam sie halt mit einem eigenen Gesetzesentwurf, der war auch lange in der Pipeline. Also es wäre auch lange Zeit gewesen, sich mit Rot-Rot-Grün zu verständigen. Das haben aber beide Seiten, würde ich mal sagen, verschlafen.
Okay, aber als die CDU diesen Antrag eingebracht hat, war klar, das wird eben mit den Stimmen von FDP und AfD durchgehen, weil vorher allen klar war, dass die AfD logischerweise auch dafür stimmen wird.
Das war vollkommen klar. Also man wusste, dass es diese Zustimmung geben wird und hat das sehenden Auges in Kauf genommen und auch das, was danach kommt, in Kauf genommen. Motivation der CDU ist natürlich, sich irgendwie ein Jahr vor der Landtagswahl zu profilieren. Und sie hat ja immer das Dilemma, dass sie, wenn sie irgendetwas vorschlägt, die Zustimmung der AfD erwarten kann, weil die AfD natürlich auch nichts auslässt, um Rot-Rot-Grün dann eins auszuwischen, dass die CDU damit selbst aber auch vorgeführt wird. Das sieht man in Thüringen, das sehen die Thüringer Christdemokraten nicht so. Und damit müssen sie nun leben. Und bei der FDP ist es genauso. Auch sie sagen sich, das ist hier ein Beschluss, da geht es um die Bürger und wir wollen die Bürger entlasten. Und wer uns dabei zustimmt, ist egal. Das ist die Haltung. Man will sich profilieren vor der Landtagswahl. Ob das so funktioniert, ist dann eine andere Frage.
Und jetzt ist ja die Frage, wo genau der Unterschied zum Fall Kemmerich ist. Also der FDP-Spitzenkandidat damals, der sich zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, auch mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD. Wie argumentiert man? Wo soll da jetzt genau der Unterschied sein zu damals?
Der Unterschied ist eigentlich, dass man jetzt sehenden Auges in die ganze Geschichte reingegangen ist. Also damals war es ja schon ein Trick der AfD, der vorher natürlich absehbar war, dass es passieren könnte, aber es war nicht klar, dass es so passiert. Am Ende waren doch alle ziemlich überrascht von diesem Coup. Diesmal wusste man, worauf man sich einlässt und man sagt natürlich, es geht hier nur um Sachpolitik und nicht darum, wer hier den Landtag bestimmt sozusagen. Hm. Damit redet man sich dabei raus
jetzt. Okay, was ich ja interessant fand, war, damals gab es ja einen Riesenaufschrei, auch innerhalb der Union. Annegret Kramp-Karrenbauer ist zurückgetreten, die damalige CDU-Vorsitzende. Markus Söder hat sich sofort hingestellt und hat gesagt, ein absolutes No-Go, wir in Bayern machen das nicht mit. Die Kanzlerin, die in Südafrika sofort gesagt hat, das muss rückgängig gemacht werden, etc. pp. Ja, das war damals bei Kemmerich und dieses Mal ist der Einzige, der diese gemeinsame Abstimmung mit der AfD kritisiert, soweit ich das überschauen kann, jetzt Daniel Günther. schleswig-holsteinischer Ministerpräsident, der sich geäußert hat. Aber schon Karin Prien, seine Kultusministerin und selbst ja dezidiert liberale CDUlerin, hat das heute Morgen bei uns doch ziemlich vehement verteidigt. Kann man da jetzt schon von einer Rechtsverschiebung sprechen?
Ich glaube, die CDU ist natürlich in diesem Dilemma, dass sie nicht so recht weiß, wie sie sich bewegen soll. Und wir haben das ja letztens schon gesehen von Merz, wo er ausgetestet hat, in einem Interview mal zu sagen, also das Verbot der Zusammenarbeit gelte ja nur für die Landtage und für den Bundestag. Regional, lokal könnte man das ja anders machen. Er ist dann einen Tag später zurückgerudert. Man versucht das noch auszuloten, was eigentlich Brandmauer bedeutet, wie die Bauvorschriften nun genau sind für so eine Brandmauer. Und da sind natürlich die Auffassungen davon, wie weit man gehen kann, unterschiedlich bei verschiedenen Christdemokraten, auch unterschiedlich zwischen den Bundesländern. Und natürlich hat man die Herausforderung durch die AfD bislang im Osten noch deutlich stärker als im Westen. Mhm. Und das Problem, dass man irgendwie sich durchlavieren muss, gerade in Thüringen mit dem riesigen Problem einer Minderheitsregierung, wo die CDU anfangen kann, was sie will, immer läuft sie Gefahr, dass sie entweder sozusagen von rechter Seite von der AfD vorgeworfen wird, dass sie Steigbügelhalter von Rot-Rot-Grün sind, oder dass ihnen von linker Seite vorgeworfen wird, dass sie Steigbügelhalter der AfD seien.
Aber wenn man jetzt doch nochmal auf die unterschiedlichen Reaktionen schaut, vielleicht ist das ja auch jetzt eine These von mir, einfach dem geschuldet, dass die Reaktionen in der Bevölkerung auch andere sind als damals. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf mein nicht journalistisches Umfeld schaue, das zum Maßstab nehme, ist auch mein Eindruck, es ist eigentlich mehr Ermüdung über den Brandmaueralarm, wie ich ihn gerade bezeichnet habe, zu spüren, als Empörung. Wie nimmst du das wahr in Thüringen?
Es ist sicher ein Teil Ermüdung auch und auch Gewöhnung an die AfD. Aber ich denke auch, die Wahl eines Ministerpräsidenten ist doch nochmal was anderes als die Verabschiedung eines Gesetzes. Also damals war es ja wirklich so, dass sofort nach der Wahl Leute auf der Straße waren und demonstriert haben. Ich habe auch ältere Leute getroffen, die sagten, ich demonstriere sonst nie, aber das hier geht zu weit, ja, wenn hier mit der AfD gemeinsam ein Ministerpräsident gewählt wird. Damals war der Widerstand dagegen sehr groß, jetzt geht es um ein Gesetz, das ist schon eine Nummer kleiner, würde ich mal sagen.
Okay, dennoch stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. War das dieses Gesetz, weil das der CDU so wichtig ist mit der Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 5%, war das ein Einzelfall? Oder kann man jetzt davon ausgehen, dass die CDU alles, was sie gut findet, wofür sie aber keine Mehrheit gewinnen kann mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün, dass sie das jetzt nach und nach zur Abstimmung stellt, bis es dann zu Neuwahlen kommt?
Das ist eine spannende Frage, ob die CDU das weiter riskieren will, immer wieder mit der AfD quasi gemeinsame Sache zu machen, oder ob sie sich besinnt. Wir haben noch ein Jahr bis zur regulären Wahl in Thüringen. Das ist eine lange Zeit. Das zieht sich hin für eine Minderheitsregierung und auch für die Opposition der CDU. Wir werden sehen, wie sie sich entscheiden. Es gibt schon die ersten Stimmen jetzt, die nach einem konstruktiven Misstrauensvotum rufen. Ein Erfurter Politikwissenschaftler hat das eingebracht heute und sagt, dann muss die CDU halt auch mal sehen, dann muss sie ihren Spitzenkandidaten aufstellen und dann müssen wir mal sehen, wie er gewählt wird, und dann würde er sicher auch mit den Stimmen der AfD wieder gewählt werden. Das wäre dann wieder ein neuer Dammbruch in Thüringen. Also die Situation in Thüringen war bis gestern Mittag verfahren, jetzt ist sie noch verfahren.
Und du hast ja schon gesagt, die CDU muss sich durchlavieren. Die große Frage ist natürlich, wer wird davon profitieren? Die CDU selbst? Die AfD am Ende wieder mal? Oder möglicherweise auch Bodo Ramelow und die Linke beziehungsweise die ganze Minderheitskoalition, weil sie eben aus Sicht der AfD-Gegner das einzig verlässliche Bollwerk sind. Wagst du da eine Prognose?
Ich würde sagen, der einzig sichere Gewinner der gestrigen Abstimmung ist die AfD. Also Alice Weidel und auch Tino Chrupalla haben ja schon gesagt, die Brandmauer ist gefallen und Thüringen ist erst der Anfang. Und das ist Wasser auf die Mühlen der AfD auf jeden Fall. Ob es auf die Kasse der CDU einzahlt, da habe ich so meine Bedenken. Ich glaube eher nicht.
Henry, danke dir für deinen ersten Überblick.
Gern geschehen.
Und wenn Sie noch tiefer einsteigen möchten in das Thema Brandmauern zur AfD, dann empfehle ich Ihnen heute den Politik-Podcast vom Deutschlandfunk unserer Kollegen aus dem Hauptstadtstudio. Henry Bernhardt ist auch wieder dabei, hat er mir gerade erzählt, aber natürlich nicht nur er. Wir sind dagegen jetzt fertig für heute. Wenn Sie Hinweise für uns haben, dann bitte mailen an dertag@deutschlandfunk.de. Jonas Panning war der verantwortliche Redakteur dieser Folge und ich bin Philipp May. ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.